Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Donald Trump will den Gazastreifen übernehmen und dort eine Riviera des Nahen Ostens errichten. Also eine Art Luxuswohngebiet. Die palästinensische Bevölkerung solle in der Zwischenzeit umgesiedelt werden. So der neueste geopolitische Vorstoß des US-Präsidenten. Und wie bei den Anfang der Woche viel diskutierten Zöllen gegen Mexiko und Kanada, ruderte das Weiße Haus nach Trumps selbstbewusster Ankündigung auch jetzt wieder zurück. Alles also nur Show? Wir sprechen heute darüber, wie weit Trump im Nahen Osten wirklich gehen kann und warum der US-Präsident Schlag auf Schlag neue radikale Beschlüsse fasst, die am Ende nicht halten. Bianca Blei aus unserer Außenpolitik-Redaktion. Donald Trump hat diese Woche mit einem Plan für den Gazastreifen für ziemlich große Aufregung gesorgt. Bevor wir darauf eingehen, kurz zur Einordnung. In dem Gebiet herrscht ja Krieg zwischen Israel und der terroristischen Hamas. Seit es diesen Überfall der Hamas auf Israel gab im Oktober 23. Wie ist denn da aktuell die Situation?
Also im Moment findet ja der Waffenstillstand statt, also keine Kampfhandlungen. Es findet gerade der Austausch von israelischen Geiseln der Hamas statt und palästinensischen Gefangenen aus Israel. Der Grenzübergang Rafah wurde wieder geöffnet. Das heißt, es können jetzt verletzte PalästinenserInnen nach Ägypten zur Behandlung gelangen. Und es beginnen jetzt dann die Verhandlungen über Phase 2 des Waffenstillstandsabkommens. Das heißt, die beinhaltet dann auch einen vollkommenen Rückzug der Israelis, was gerade ein bisschen in der Luft hängt, nachdem Trump mit seinem Vorstoß dafür ziemliche Aufregung gesorgt hat. Und heute hat meine Kollegin Nora Mann auch ein Interview mit dem Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen geführt. Mhm. Und der erzählt, dass eben es gerade ziemlich stürmt und windig ist. Der Großteil der Bevölkerung im Gazastreifen ja in Zelten lebt, weil 80% der Gebäude nicht mehr bewohnbar sind und die dieses stürmische Wetter nicht gut aushalten. Das heißt, es ist noch ziemlich heftig.
Und genau für diese zerstörten Gebäude hat Donald Trump ja einen Plan vorgestellt. Er hat sich ja schon im Wahlkampf dargestellt als einer, der diesen Krieg sowieso beenden wird in kürzester Zeit. Jetzt war am Dienstag der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Weißen Haus zu Gast. Da hat Trump dann seinen Plan verkündet. Was genau hat er denn gesagt?
Also Trump klang dabei weniger wie der US-Präsident, sondern eher wie der Immobilienmogul, der er ja schon war. Er träumte von der Riviera des Nahen Ostens, also dass der Gazastreifen mit schicken Hotels und schicken Anlagen irgendwie aufgewertet wird. Also Hotels hat er nicht gesagt, aber eben die Riviera des Ostens hat er erwähnt. Und er sprach von einem langfristigen Besitz, den die USA im Gazastreifen anstreben würden. Wörtlich hat er gesagt, die USA werden den Gazastreifen übernehmen und wir werden auch einen Job damit machen, wir werden ihn besitzen. Dann hat er noch davon gesprochen, dass Minen entschärft werden sollen. Dann will er das ganze Gebiet planieren, neu aufbauen und 2 Millionen PalästinenserInnen absiedeln. Also die sollen dann vor allem nach Ägypten und nach Jordanien gebracht werden. Also er will dort aufräumen und neu aufbauen und alles schöner, bunter, trumpiger machen.
Und wie stellt er sich das vor? Die USA marschieren dann einfach ein, vertreiben die Bevölkerung und bauen dann alles nach ihren Vorstellungen auf?
Das ist die große Frage. Also es klang ja weniger nach einem Plan, mehr nach einem Konzept von einem Plan, wie er ja schon in der Debatte mit Kamala Harris über seinen Gesundheitssystemplan gesprochen hat. Es war offenbar auch nicht abgesprochen mit seinen engsten BeraterInnen. Also es sickerte jetzt in den vergangenen 24 Stunden ein bisschen durch, dass da ziemlich viele Leute überrumpelt waren im Weißen Haus. Und auch im Außenministerium und im Pentagon wusste man nicht, dass der US-Präsident mit so einem Plan nach vorne preschen wird. Die Pressesprecherin musste zurückrudern danach und hat dann klargestellt, dass es natürlich keine Boots on the ground, also keine Stiefel am Boden geben wird, keine Truppen, die in den Gazastreifen geschickt werden sollen. Und Außenminister Rubio sprach dann auch eher von Aufräumarbeiten und dass die Menschen nur zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht werden sollen, die PalästinenserInnen, und dann natürlich wieder in den Gazastreifen zurückgelangen sollen. Also man hat da sehr, sehr abgewiegelt und es klingt im Nachklang jetzt alles nicht mehr so heftig, wie Trump das selbst formuliert hat.
Mhm. Lass uns trotzdem kurz, um das richtig zu stellen, einordnen, kann Trump denn überhaupt oder könnte er das machen, dass er einfach willkürlich Gebiete unter Kontrolle nimmt?
Natürlich nicht. Also das ist völkerrechtlich illegal. Wir sehen aber in Europa zum Beispiel Russland, Ukraine, was völkerrechtlich alles illegal wäre und was trotzdem geschieht. Aber nein, ein Staat kann nicht einfach ein fremdes Territorium gewaltsam einnehmen. Gaza wird offiziell von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet, hat de facto natürlich gerade keine Macht im Gazastreifen, weil dort die radikal-islamistische Hamas herrscht. Aber ja, das sind die, die eigentlich über dieses Territorium verfügen könnten. Und es gibt natürlich auch privaten Landbesitz. Also theoretisch könnte man Land kaufen, aber auch das ist schwierig irgendwie herauszufinden, wem was gehört, weil es gab seit dem Osmanischen Reich dort wechselnde Machtverhältnisse im Gebiet und es ist oft schwierig, dann den legalen Eigentümer, die legale Eigentümerin nachzuweisen und es gibt oft noch Eigentumstitel aus der osmanischen Zeit. Also es ist alles sehr verworren in dem Gebiet, wem gehört was, aber nein, Trump kann dort nicht einfach mit US-Truppen einmarschieren.
Mhm. Jetzt war ja Netanyahu zu Gast bei Trump, als er diesen Plan vorgestellt hat. Wie steht denn Israel zu dieser Idee?
Die extreme Rechte hat natürlich sehr gejubelt. Premierminister Netanyahu ist dann danach auch auf Fox News erschienen und hat von der ersten guten Idee, die er jemals gehört habe, gesprochen. Also er hat Trump applaudiert, obwohl er ein bisschen überrumpelt gewirkt hat bei der Pressekonferenz. Also er hat zwar schon gelächelt, aber offensichtlich wusste er auch nicht so recht, dass Trump da jetzt damit vorprescht. In Israel selbst hat der Kultur- und Sportminister Zohar gar von einem Wunder gesprochen, das Gott für das israelische Volk vollbracht hat, also durch Trump. Der Finanzminister will in Anlehnung an Trumps Wahlkampfspruch die Welt wieder groß machen. Und heute hat sich der Verteidigungsminister Katz gemeldet mit einem Befehl an die israelische Armee, dass sie sich vorbereiten sollen auf freiwillige Ausreisen von PalästinenserInnen. Das heißt, es hat schon konkrete Auswirkungen, was Trump da angekündigt hat.
Mhm. Es gab ja auch recht viel Kritik an dieser Idee. Wie steht denn die palästinensische Seite dazu?
Ja, die finden das gar nicht lustig. Also sehr erwartbar, alle außer Israel finden das gar nicht lustig. Es kam natürlich Ablehnung von Seiten der Hamas, Saudi-Arabien, mit denen Trump ja ein Normalisierungsabkommen mit Israel anstrebt, was er ja so als eines seiner wichtigsten außenpolitischen Ziele erklärt hat. Die beharren weiterhin auf einen unabhängigen Palästinenserstaat, von dessen Gebiet die israelische Armee natürlich abziehen muss, also laut Saudi-Arabien. Und auch Ägypten will die PalästinenserInnen in ihren Gebieten belassen und ebenso Jordanien. Das heißt, die zwei Länder, die Trump da herausgepickt hat, die PalästinenserInnen aufnehmen sollen, die haben gleich gesagt, sicher nicht mit uns.
Bianca, es wäre ja nicht Donald Trump, wenn das die einzige grandiose Idee wäre, die er in einer Woche verkündet. Was war denn da sonst in den letzten Tagen so los?
Also wir hatten tatsächlich keine Zeit zum Durchatmen. Es ging recht Schlag auf Schlag. Am Montag hat uns beschäftigt der Spendenstopp von USAID. Das ist die Agentur, die Behörde der USA, die für die humanitäre Auslandshilfe zuständig ist, der Vereinigten Staaten. Sie ist für fast die Hälfte des gesamten Spendenvolumens der humanitären Hilfe weltweit zuständig. Da geht es um Projekte für Frauenrechte, Nahrungsmittelhilfen, Behandlung von HIV-positiven PatientInnen auf der Welt, aber auch zum Beispiel um die Betreuung von venezolanischen Geflüchteten auf der Route in den Norden Richtung USA, die eigentlich dazu bewegt werden sollen, in Lateinamerika zu bleiben. Das heißt eigentlich etwas, was Trumps Regierung haben möchte. Aber auch die haben jetzt keine Gelder mehr oder vorerst keine Gelder mehr. Das wurde gestoppt. Und am Mittwoch hat er Transgender-Athletinnen aus dem Frauensport ausgeschlossen. Wir müssen das auch ein bisschen einordnen. In der NCAA, das ist die College-Liga, also die höchste College-Liga in den USA, spielen 530.000 Athleten und Athletinnen. Weniger als 10 sind Transgender. Das heißt, weniger als 10 Personen im College-Sport wird das betreffen. Das hält Donald Trump aber offensichtlich nicht davon ab, diese Regel durchzusetzen. Und es gibt Hinweise, dass er demnächst das Bildungsministerium aushöhlen will. Das heißt, die Ausgaben kürzen, Mitarbeitende zur Kündigung drängen. Das heißt, es wird weitergehen.
Es wird weitergehen. Es geht ja schon seit seiner Amtseinführung im Jänner laufend so dahin. Wie reagiert denn da mittlerweile die US-Bevölkerung, vor allem die demokratisch eingestellte Seite, auf all diese schnellen, teils radikalen Beschlüsse?
Also seine Zustimmung liegt im Moment bei knapp unter 50%, was gar nicht so schlecht ist, aber man kann verfolgen, dass sie von Woche zu Woche sinkt. Man kann auch beobachten, dass die Republikaner ihm noch immer die Stange halten. Also eine Umfrage von vergangener Woche zeigt, dass 91% der Republikaner noch immer Donald Trump zur Seite stehen und finden, er macht einen guten Job. Wenn man sich das auf der Seite der Demokraten ansieht, dann sind das 6%. Mhm. Also das Land ist tief gespalten und die Sachen, die er da gerade als Executive Orders durchsetzt, werden das sicher nicht ändern, sondern die Gräben nur tiefer werden lassen.
Jetzt habe ich aber schon das Gefühl, dass sich da so ein bisschen ein Muster ergibt. Also Trump poltert drauf los mit seinen Ideen. Zuerst sind es die Zölle, jetzt ist es dieser Gaza-Plan und dann aber doch wieder entweder Beschlüsse abzuschwächen oder eben sein PR-Team loszuschicken, das dann doch wieder versucht zu beruhigen. Probiert er sich da einfach aus, wie weit er gehen kann?
Es gibt diese Vorgabe, die noch zurückgeht auf seinen ehemalig engsten Berater, nämlich Steve Bannon. Dieses Flood the Zone, das heißt, die gesamte Öffentlichkeit mit Themen zuzumüllen, um davon abzulenken, was man eigentlich wirklich vorhat. Das heißt, die Medien busy zu halten, dass die über eine Geschichte nach der anderen berichten müssen und nicht mehr wirklich zum Recherchieren kommen. Und genauso fühlt sich das gerade an. Also es ist tatsächlich so, dass wir jeden Tag mit neuen großen Themen konfrontiert sind, die wir versuchen nachzurecherchieren, die vor allem Kolleginnen in den USA versuchen nachzurecherchieren und man kommt dem Ganzen nicht mehr hinterher. Also man stolpert eigentlich nur mehr von einem Thema ins nächste. Es wirkt ein bisschen so eben, als hätte das genau diesen Zweck, dass man ablenkt von den wahren Beweggründen oder der wahren Politik, die man verfolgt. Wir sehen noch nicht ganz, was es ist. Aber wir sehen schon, dass auch seine Sachen gestoppt werden, also dass die Gerichte noch arbeiten, zum Beispiel die Verlegung von Transinsassen in Männergefängnisse oder das Ende vom Geburtsrecht der Staatsbürgerschaft, das wurde alles schon von RichterInnen gestoppt. Das heißt, er flutet zwar die Öffentlichkeit, aber es geht nicht alles durch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das uns auch immer vorhalten, dass alles, was er ankündigt, muss nicht legal sein und muss nicht funktionieren. Und bevor wir quasi hysterisch darüber berichten, was er alles nicht Schlimmes plant, dass man kurz noch den Schritt zurück macht, geht das eigentlich und funktioniert das und kann das sein und hält das?
Also die Dinge einzuordnen. Wird das jetzt die ganzen 4 Jahre so weitergehen? Und was bedeutet das auch für internationale Politik?
Ich glaube nicht, dass er diesen Speed, dass er diese Geschwindigkeit aufrechterhalten kann. Also das funktioniert gerade wirklich im Tagestakt. Und eben, wie schon erwähnt, es wird ja auch gestoppt. Also die Gerichte arbeiten ja. Und also 4 Jahre lang wird er keine Themen haben, die er in der Geschwindigkeit durchbringen kann, die dann nicht schon irgendwie wieder ein juristisches Ende genommen hätten. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist für die Welt zu sehen, dass man sich ein bisschen vorbereiten muss auf eine Welt ohne US-Unterstützung. Also dass Europa schauen muss, dass es sich da ein bisschen abkapselt von den USA. Ich weiß nicht, wie verlässlich Donald Trump als Partner sein wird eben. Ich glaube, das ist irgendwie so die große Message, dass man schauen muss, wie wichtig werden die USA als Player bleiben und wie verlässlich wird Donald Trump als Partner sein.
Derzeit geht es jedenfalls Schlag auf Schlag, wie du schon gesagt hast. Ihr seid in der Außenpolitik sehr bemüht, dem hinterherzukommen und all diese Dinge richtig einzuordnen. Vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, heute im Podcast bei uns zu sein.
Gerne.
Bianca Bley.
Dankeschön.
Vielleicht geopolitisch nicht ganz so relevant, aber trotzdem auch turbulent geht es in Österreichs Innenpolitik zu. Da sprechen wir gleich in der Meldungsübersicht darüber. Wenn Ihnen die Folge jetzt schon gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie Thema des Tages abonnieren. Dann verpassen Sie nämlich keine weitere Episode. Und wenn Sie darüber hinaus unsere unabhängige Berichterstattung beim Standard unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten als AbonnentIn oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute Donnerstag soll eine Entscheidung fallen, ob die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP fortgesetzt werden. Letztstand ist, dass die Verhandlungen pausieren, nachdem die Parteien sich bei der Verteilung der Ministerien nicht einigen konnten. Die FPÖ besteht neben dem Kanzleramt etwa auf das Innen- und das Finanzministerium. Außerdem wollen die freiheitlichen Medien und EU-Agenten für sich. Die ÖVP soll nun einen Gegenvorschlag übermittelt haben. Davon ist in der FPÖ allerdings nichts bekannt, heißt es. FPÖ-Chef Herbert Kickl ist am Donnerstag noch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Gespräch. ÖVP-Chef Christian Stocker war bereits am Mittwoch geladen. Sollte es nach unserer Podcastaufnahme noch Updates geben, dann lesen Sie das auf der standard.at. Zweitens, zügiger ging es im Burgenland voran. Dort wurde heute Donnerstag Hans-Peter Doskozil von der SPÖ als Landeshauptmann wiedergewählt. Nach der Landtagswahl Mitte Jänner stimmten nun 19 von 36 der Abgeordneten für die neue rot-grüne Landesregierung. ÖVP und FPÖ stimmten dagegen. Anja Haider-Wallner von den Grünen ist jetzt neue Landeshauptmann-Stellvertreterin. Morgen Freitag wird Doskozil noch von Bundespräsident Van der Bellen angelobt. Und drittens, bei der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm hat Stefanie Venier heute Donnerstag die erste Goldmedaille für Österreich geholt. Die 31-jährige Tirolerin hat mit 0,1 Sekunde Vorsprung den Super-G gewonnen. Zweite wurde die Italienerin Federica Brignone. Morgen Freitag folgt dann der Super-G der Herren. Ob das ÖSV-Team auch da erfolgreich sein wird, das lesen Sie im Live-Ticker auf der standard.at. Dort finden Sie wie immer auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Zum Abschluss noch einen Hörtipp. Wer sich beim Wäschewaschen unsicher ist, der hört am besten in die neue Folge Besser Leben hinein. Dort gibt es nämlich alles rund ums Wäschewaschen, wie oft, wie intensiv und was auch immer man sich sonst noch für Fragen dazu stellen kann. Antworten hören Sie in Besser Leben, überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank auch an alle, die unsere Standard-Podcasts mit Kommentaren oder Likes unterstützen. Falls Sie sonst noch Feedback für uns haben oder uns gern einen Themenvorschlag schicken möchten, dann geht das mit einer Nachricht an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.